Einem heimlich erzählten Witz in der DDR zufolge war die beste Autobahn des Landes Hochkant und führte einmal um West-Berlin. Zu verdanken, in Anführungsstrichen, ist dieses schreckliche Bauwerk Walter Ulbricht. Eine große Biografie erzählt nun das Leben des kommunistischen Diktators. Ein Thema im Büchermagazin Willkommen sagt Nils Beindker. Außerdem ein neuer Blick auf Kunst und Leben Albrecht Dürers und das Romandebüt von Mirjam Mahn. Und zuerst neue Stories von George Saunders. Der amerikanische Erzähler gilt als Meister der Kurzgeschichte und wird für seine Prosa immer wieder gefeiert. Für 10. Dezember etwa gab es den britischen Folio-Preis. Die New York Times zählte diesen Band zu einem der besten Bücher des Jahres 2013. Mit Tag der Befreiung gibt es nun neue Stories von George Saunders auf Deutsch in der Übersetzung von Frank Heibert. Meine Kollegin Beate Meyer-Frankenfeld ist bei uns im Studio. Willkommen, Beate, und zunächst die Frage zum Genre. Wie arbeitet George Saunders damit? Welche Art von Kurzgeschichten erzählt er?
Das sind keine ganz klassischen Short Stories, die so auf eine Figurenperspektive konzentriert wären und dann einen begrenzten Konflikt entfalten, der in einem begrenzten Handlungsbogen verfolgt wird. Wenn man es so ein bisschen sortieren will, könnte man sagen, es sind zwei Arten von Geschichten in dem Band. Einmal ein eher realistisches Erzählen. Das geht aus von konkreten Situationen, von konkreten Figuren. Da ist zum Beispiel eine Schriftstellerin, die nach einem Angriff auf ihren Sohn Gerechtigkeit üben will und alles dann nur schlimmer macht. Es gibt die Geschichte einer Ladenangestellten, die von so einem ziemlich bösen Erzähler Wir in schrecklicher Durchschnittlichkeit beschrieben wird, die dann aber doch ihr kleines Liebesglück findet. Es gibt eine Sekretärin, die im Büro Kaffee- und Papierhandtücher klaut, die angeschwärzt wird, selbst zur Denunziantin wird. Der lapidare Titel dann dieser Geschichte heißt Eine Sache auf der Arbeit. Das sind diese ans Alltägliche sehr angedockten Geschichten und dann gibt es welche, die größere Tableaus aufmachen, Settings, die auch was Science-Fiction-haftes haben, etwas Dystopisches und das dann vor allem in seiner brutalen Regelhaftigkeit entfalten.
George Saunders mit Science-Fiction-Settings, wie du sagst, kannst du es ein bisschen näher beschreiben? Was erzählt er da?
Also da ist zum Beispiel die Titelgeschichte, die diesen Typus am besten verkörpert, Tag der Befreiung. Das sind gut 80 Seiten und diese Geschichte entwirft so eine Szenerie. In einem Haus werden Menschen dafür festgehalten, in bestimmten Haltungen auf Apparaturen fixiert zu sein und dann zu künden, so steht es da. Ihr privates Gedächtnis ist gelöscht worden und jetzt übernehmen sie an so Rezeptoren angeschlossen bestimmte Rollen in Aufführung. Es gibt ganz strenge Vorschriften, sie dürfen also nicht sprechen außerhalb dieses Kündens. Es gibt Strafen und trotzdem sind sie nicht wirklich unglücklich. Eine dieser Aufführungen widmet sich der Schlacht am Little Big Horn, dieser vernichtenden Niederlage
im späten 19. Jahrhundert,
1876. Das ist überhaupt etwas, was Saunders oft macht, wirklich Historie reinzuholen. Das tut er hier eben auf eine ganz interessante Art. Diese Künder werden technisch mit Wissen versorgt. Das funktioniert auch wieder durch so einen Anschluss. Und tauchen dann tatsächlich ein in diese brutale Schlacht. Das ist so eine Art negativer Mythos der US-Geschichte. Und dann tauchen Aktivisten auf, die das Ganze sprengen, weil sie das Halten von Kündern im Keller für unmenschlich halten. Also das Thema in diesem Setting ist Macht, Gewalt, Programmierung, auch Widerstand, der dann seinerseits brutal wird. Eine andere Geschichte macht das ein bisschen ähnlich. Die geht in einen unterirdischen Themenpark, der Historie nahebringen will. Auch das ist in den USA ein beliebtes Format. Da gibt es dann die Abteilung Wilder Tag im Westen oder Chicago Gangster Unterschlupf oder auch das viktorianische Weekend. Das ist alles Fake und Kostümierung für Besucher vorbereitet, die aber nie kommen. Und es gibt auch da ganz strenge Regeln. Wer abweicht, wird zu Tode getreten. Und auch das schildert Saunders sehr direkt. In der zweitletzten Geschichte übersetzt er, wenn man so will, Elemente aus solchen Settings in eine konkretere Situation. Da geht es um einen Obdachlosen, der von so einer Organisation eine Art Gehirnwäsche unterzogen wird, um ihn dann in Protesten gegen die Polizei zu schicken, in so Protestaktionen. Auch der erinnert sich an sein früheres Leben nur ganz mühsam, es blinkt immer so ein bisschen auf. Also dieses Motiv, wer hat eigentlich unsere Geschichte in der Hand, wer steuert die, das interessiert Saunders in diesem Band immer wieder.
ein Gespräch über George Saunders neuen Prosaband Tag der Befreiung. Beate, wenn wir noch einmal zurückgehen zur anderen Dimension, die du genannt hast, vorhin zum Realismus. Welche Rolle spielt das? Ist das auch ein psychologischer Realismus, ein gesellschaftlicher?
Das ist tatsächlich psychologisch gebaut, diese Geschichten. Also diese Autorin, die ihren Sohn rächen will, von der ich schon erzählt habe, eine Frau und ihre Alt-Hippie-Nachbarin, die sich so belauern und gedanklich niedermachen. Und was Saunders hier aufbaut psychologisch, das sind immer wieder so Verhandlungen der Figuren mit sich selbst, so Rechtfertigungsschleifen. Also ist das okay, wenn ich Kaffee aus dem Büro mitnehme? Bin ich dann eine Diebin oder ist nicht die mir höhergestellte viel eher eine, weil sie Treffen im Hotel mit jemandem einfach abrechnet? Oder diese Frage an sich selbst, ich dürfte mir doch wohl schon eine Waffe besorgen, um diesen Typen, der mein Kind da in ein Gebüsch geschubst hat, zum Geständnis zu bringen. Und das hat also eine reale Situation zum Ausgang und schraubt sich dann aber in diesen Schleifen, in diesen Rechtfertigungsdrehungen wirklich ins Groteske. Das ist zum Teil auch sehr, sehr komisch. Also man lacht viel und laut beim Lesen dieses Buches. Und das ist natürlich nichts rein Individuelles, wenn du fragst, ist das auch ein gesellschaftspsychologischer Realismus, auf jeden Fall. Denn was Saunders hier zeichnet, ist so eine kollektive Seelenlage, kann man sagen. Eine hochnervöse Gesellschaft, in der es eine harte Konkurrenz gibt, nicht nur in der Arbeit, aber dort auch, in der immer Kränkung droht, in der man in äußerster Anspannung ist. Das ist so die Atmosphäre dieser Stories. Und darin sind die natürlich auch entschieden politisch. Was man aber auch sagen muss, Saunders ist tatsächlich ein Humanist, ein Menschenfreund. Er schreibt über sein Personal sehr illusionslos, auch böse zum Teil, aber er erzählt eben auch von der Sehnsucht nach Glück, vom Recht, so habe ich es gelesen, darauf ein bisschen Glück abzubekommen. Und diese Mischung ist natürlich auch spannend.
Also Düsternis auf der einen Seite, Komik auf der anderen. Wie macht Saunders das sprachlich? Welche Form findet er dafür?
Er findet tatsächlich eine außergewöhnliche Sprache, eine sehr, sehr kraftvolle. Er ist schon ein kühner Autor in dem, was er wagt. Das ist zum Teil auch sehr krachert und drastisch, also viel Slang, Schimpftiraden. Diese Steigerungen, von denen ich gesprochen habe, die werden entfaltet in kurzen Sätzen, unvollständigen Sätzen immer wieder, auch in so Selbstkommentaren, die sich immer wieder einholen. Ach komm schon, läuft nicht, Himmel, das kommt oft vor, so etwas. Das sind ganz, ganz knappe Sätze, die auch so abgesetzt werden im Druck. Das ist sehr umgangssprachlich, auch wie so ein innerer Monolog. Und dann wieder gibt es so eine Art Spezialvokabular. Zum Teil ist das kursiv gesetzt. Die Künder, von denen ich gesprochen habe, sind dafür ein Beispiel. Diese Apparatur, an die sie angeklickt werden, die heißt Wissensmod. Also es hat dann sowas Technisches. Und dieses Vokabular steht natürlich auch für Machtchiffren. Das macht er ganz, ganz fein. In der Geschichte mit dem Obdachlosen, von der ich gesprochen habe, lässt er Lücken zwischen den Worten. Also da sind ein paar Leerzeichen zu viel und die sind auch da, wo eigentlich ein Punkt hin müsste. Auch das ist eine interessante Leseerfahrung tatsächlich. Und der Druck, der auf diesen Figuren lastet, der wird in den Texten in eine wirklich furiose Sprache übertragen. Also die Sprache macht das mit, wovon die Texte erzählen. Und das ist einfach unglaublich beeindruckend. Und sehr beeindruckend ist auch in diesem Fall wirklich die Leistung des Übersetzers Frank Heibert, den man kennt als Übersetzer aus dem Amerikanischen, der hier aber wirklich diesen Rhythmus mitgeht, auch diese verschiedenen Tonlagen von totalem Slang zu dieser etwas künstlichen Sprache. Das ist schon sehr, sehr gut gemacht.
Also Lob für den Autor, Lob für seinen Übersetzer. Beate Meyer-Frankenfeld über Tag der Befreiung, neue Stories von George Saunders. In der Übersetzung von Frank Heibert bei Luchterhand erschienen. Beate, danke für deinen Blick in das Buch und die Anstiftung zum Lesen.
Sehr gerne. I'm not afraid to
it for miles. Just to take a look at you.
Tjam, Rosi und ihr Song Farafina. Sie hören Divan, das Büchermagazin auf Bayern 2. Die deutsche Geschichte nach 1945 hat er maßgeblich beeinflusst. Walter Ulbricht, aus dem Leipziger Arbeitermilieu aufgestiegen zum mächtigsten deutschen Kommunisten und schließlich zum kommunistischen Diktator. Der Historiker Ilko Sascha Kowalczuk erzählt, gestützt auf einen riesigen Quellenfundus, das Leben dieses Politikers in einer großen zweibändigen Biografie. Sie wird Standardwerk sein und ist jetzt abgeschlossen mit dem Band über die Jahre von 1945 bis 1973. Unter anderem zeigt Ilko Sascha Kowalczuk, wie aus dem Meisterschüler Stalins ein politischer Solitär wurde. In den 50er und 60er Jahren stand Walter Ulbricht auf dem Gipfel seiner Macht. Die Frage nach dem Wie und Warum verlangt viel Raum. Im Gespräch mit Ilko Sascha Kowalczuk daher eine kleine Annäherung, beginnend mit der Frage, inwieweit diese Machtfülle auch Folge eines großen taktischen Vermögens ist.
Also ich glaube, nicht mal die größten politischen Gegner und Feinde von Walter Ulbricht würden ihm nicht bescheinigen, dass er ein unglaubliches Organisationstalent war. Er hatte offenbar auch ein phänomenales Gedächtnis. Er war ein Arbeitstier, dem sozusagen keine Akte zu dick war, um sie nicht selbst zu studieren. Er brachte also relativ viele Voraussetzungen mit, um eben sich auch an der Spitze eines solchen Systems behaupten zu können. Das hatte natürlich auch viel mit Zufällen zu tun, denn er hätte auch sein Leben verlieren können, ob 1933 in Deutschland oder dann natürlich 1937, 38, 39 in der Sowjetunion. Auch da gehörte viel auch Glück dazu. Und dann liegt es halt im politischen System des Kommunismus, dass der ja mit der Partei Neuen Typus und der Diktatur des Proletariats nicht nur auf eine relativ kleine Herrscherklique zugeschnitten war, sondern eben auch noch ganz konkret auf eine Person. Und das war in dem Falle eben Walter Ulbricht, so wie in anderen Staaten es eben auch andere waren. Und er hat sich besonders lange an der Macht halten können, unter anderem auch, man muss eben auch auf so eine nicht politischen Dinge eingehen, weil er zum Beispiel auch eine sehr robuste Gesundheit hatte. Auch das ist ja damals alles andere als selbstverständlich gewesen und das gehört eben alles so dazu und dann natürlich seine taktischen Finessen und wie er dann auch die Machtkämpfe in der DDR 1953, 1957, letztendlich auch 1961 oder 1965 gewonnen hat und jedes Mal seine Macht nicht nur stabilisiert, sondern ausgebaut hat, das war schon außergewöhnlich.
Der zweite Band der Biografie erzählt die Lebensgeschichte nach der Rückkehr der Gruppe Ulbricht im Frühjahr 1945 nach Deutschland und dann der Potsdamer Konferenz. Einen merklichen Schwerpunkt nimmt die unmittelbare Nachkriegszeit ein. Das ist zu spüren, dieses knappe Jahr bis zur Gründung der SED und dann die Zeit bis zur Gründung der DDR. Das heißt nicht, auch die späteren Jahre bekämen nicht genügend Raum. Aber was macht diese unmittelbare Nachkriegszeit so interessant mit Blick auf Walter Ulbrichts Biografie?
Es ist zugegebenermaßen ein Gefühl und man sollte sich von Gefühlen nicht täuschen lassen, aber mein Gefühl ist, dass diese unmittelbare Nachkriegszeit, 45, 46, aber eigentlich letztendlich die ganze Phase der Geschichte der sowjetischen Besatzungszone, der SBZ, nicht wirklich in seiner Komplexität und Breite erforscht worden ist bislang. Es gibt wahnsinnig viele Quelleneditionen dazu. Es gibt sehr viele Spezialstudien, aber es fehlt eigentlich so eine komplexe Gesamtgeschichte dieser SBZ. Ich kann das natürlich mit so einer Biografie nicht nachholen oder erfüllen. Aber
Sie erzählen ja auch keine Geschichte der DDR, sondern eine Biografie Walter Ulbrichts, genau. Das ist Ihnen auch wichtig, genau.
Genau, aber ich halte diese Phase 45, 46 für ganz entscheidend für alles, was danach passierte. Denn in diesem Buch gibt es eine These, die ich so jedenfalls woanders noch nicht gelesen habe. Es gibt mehrere Thesen, die ich so woanders noch nicht gelesen habe, aber eben auch eine, die vielleicht angesichts ihrer Banalität verblüffend ist, die aber zugleich eben meines Erachtens bisher viel zu wenig beachtet worden ist. Nämlich, dass durch die Zwangsvereinigung von KPD und Ost-SPD zur SED im April 1946 praktisch die deutsche Teilung zementiert war und daran auch nichts mehr zu rütteln war. Denn in dem Moment, in dem in einem Teil Deutschlands die SPD de facto verboten ist und nicht mehr bei Wahlen antreten kann, gibt es keine Möglichkeit mehr, irgendwie zu einer Verständigung über den künftigen Weg eines gemeinsamen Deutschlands zu kommen. Es ist viel über die Frage diskutiert worden, wie es zur Teilung kam. Es wird über Wirtschaftsdinge gesprochen und über Verwaltungsfragen, über die Rolle der Besatzungsmächte, über die geopolitische Bedeutung der einzelnen Zonen für die Sowjetunion und für die USA und vieles andere, aber dass eigentlich die Gründung der SED und vor allen Dingen eben das Verbot der SPD in der sowjetischen Besatzungszone eine Verständigung zwischen den Siegermächten unmöglich machte, das scheint mir doch in der bisherigen Diskussion zu kurz gekommen zu sein. Und deshalb habe ich da eben unter anderem auch einen Schwerpunkt draufgelegt, um sehr detailliert zu zeigen, welche Rolle Ulbricht, und er spielte die zentrale Rolle in all diesen Prozessen, einnahm und wie es letztendlich dazu kam und dass eben diese Teilung Deutschlands eben nicht nur die ganz berühmten internationalen Bedingungen hatte und viele andere, sondern eben auch genuin in dem Prozess der Zwangsvereinigung lag, was ja Stalin und Ulbricht zunächst so gar nicht wollten. Auch das versuche ich sehr detailliert darzustellen.
Was in Ihrer Biografie des kommunistischen Diktators deutlich wird, wie rastlos Ulbricht agierte, nicht nur in der Nachkriegszeit, aber auch da ständig war er unterwegs. Hier hält er Grundsatzreden, sogar in Bayern. Im Sommer 1946 warb er in München vor 8000 Zuhörern für die SED. Dann verkündet er Bauern in der Nähe von Halle unmittelbar nach dem Kriegsende, man werde das Gesetz machen, mit dem sie eine Bodenreform, die Enteignung von Gutsbesitzern, ganz ordentlich durchführen könnten. Dann wieder ist er beständig in Moskau, wo man ihn auch als verlängerten Arm betrachtet, aber auch durchaus, das zeigen sie ja auch, ambivalente Personalbeurteilungen in den Akten festhält. Wie groß war seine Macht damals bereits in der Nachkriegszeit, in der unmittelbaren?
Sie haben das ja im Prinzip jetzt auch angedeutet. Entscheidend ist, welche Spielräume geben die Sowjets ihren ostdeutschen Statthaltern. Und Ulbricht hatte sich ab etwa 1943, also noch im sowjetischen Exil, zu dem deutschen Kommunisten emporgearbeitet. Alle anderen waren ausgeschaltet, krank, verstorben, die ihm hätten im Weg stehen können. Thälmann ist 1944 dann von den Nationalsozialisten in Buchenwald ermordet worden. Es gab praktisch niemanden mehr, der ihm im Weg stand. Der Einzige, der noch ein großes Renommee hatte, war Wilhelm Pieck, der ja auch im sowjetischen Exil war. Aber Wilhelm Pieck war auch schon im sowjetischen Exil praktisch nicht mehr voll belastbar. Er war laufend krank und insofern war Ulbricht erstmal praktisch auch mit seiner Biografie, der die gesamte Geschichte der KPD umfasste, immer mehr zum Solitär geworden. Aber es kommt eben noch etwas anderes hinzu. Ungeachtet kritischer Einschätzungen der sowjetischen Partei über Ulbricht, es gab niemanden, zu dem sie sonst so ein Vertrauen hatten wie zu Ulbricht. Und auch Stalin schätzte Ulbricht und es gab keinen Ersatz. Und das machte ihn natürlich auch sehr stark. So ist er auch in Gesprächen, in Verhandlungen mit der sowjetischen Besatzungsmacht aufgetreten, unglaublich selbstbewusst. Und das verhindert aber natürlich nicht, dass auch seine Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt waren, weil die SBZ und die DDR lange Zeit nie souverän waren, sondern immer von den Weisungen, Befehlen, Vorschlägen Moskaus und der sowjetischen Besatzungsmacht in Karlshorst abhängig waren. Es war also ein ständiges auch Aushandlungsspiel. Aber dort hatte eben Ulbricht eine andere Macht, eine andere Energie oder Kraft in die Waagschale zu werfen als fast alle anderen. Die Russen hörten eben viel stärker auf ihn und auch das machte ihn letztendlich so einzigartig. Das ist insofern auch kurios. Es gab andere, die viel verquickter noch mit der sowjetischen Macht waren, wie Rudolf Herrnstadt oder Wilhelm Zeiser oder Ernst Wollweber, da könnte man noch eine ganze Reihe anderer Namen nennen, die auch alle perfekt Russisch konnten. Ulbrich sprach bestenfalls gebrochen Russisch. Also er wurde immer übersetzt, oft an der Seite seiner Frau Lotte, die unter anderem auch Russisch perfekt konnte. Also nicht einmal so etwas, dass er nach vielen Jahren des Exils in der Sowjetunion jetzt nicht Russisch gerade sozusagen besonders perfekt beherrschte, hinderte ihn und die Russen daran, dass er zu ihrem wichtigsten Mann wurde.
Die Epoche nach der Staatsgründung der DDR 1949 ist dann auch eine, die ja unter anderem im Zeichen verschiedener innerparteilicher Säuberungen steht. Es geht schon vorher los, aber nimmt dann zu. 1950 werden zehntausende Mitglieder aus der SED entlassen. Ebenso kommt der Ausbau des Polizei- und Geheimdienstapparates dazu. Nach der Gründung der DDR und der Festschreibung der führenden Rolle der SED dann mit der Staatssicherheit. Die 50er Jahre waren eine Ära äußerster politischer Brutalität, eine Zeit ständigen Terrors gegen die Gesellschaft. Da zeigt sich dann die Diktatur des Proletariates in ihrer radikalsten Form, oder?
Ob es nur in der radikalsten Form war, sei mal dahingestellt, weil das, was sich dann in der DDR abspielt, ist brutal. Aber es erreicht nicht die Brutalität und die Ausmaße der Sowjetunion.
Ich meinte in der DDR dann natürlich, das sollte ich noch korrigieren, genau.
Also es war eine brutale Zeit, das ist gar keine Frage. Es gab andere Systeme, in denen das noch weitaus brutaler vorging. Und zwar nicht nur in China oder Kambodscha oder der Sowjetunion, zum Beispiel auch in Ungarn oder der Tschechoslowakei. Das, was man in den 50er Jahren beobachten muss oder kann, ist eben auch etwas, was ein prinzipielles Dilemma der Kommunisten ist. Sie sind an der Macht, sie haben auch intern verkündet, haben wir die erstmal, geben wir die nicht mehr aus der Hand. Sie wollen im Namen der Mehrheit der Gesellschaft Politik betreiben. Sie wollen nicht unbedingt den Krieg gegen die eigene Gesellschaft, den sie inszenieren. Das ist nicht ihr Traum. Ihr Traum ist eine Gesellschaft der Gleichen. Da müssen sie aber hinkommen und sie müssen das erzwingen. Sie erzwingen das mit Gewalt und das, was ihnen gewissermaßen ein großes Problem zeitlebens ihrer Herrschaft bereitet, ist die Frage der Dynamik. Wie hält man so eine Gesellschaft, die man fesselt, die man auch erziehen will, die man in eine bestimmte Richtung drängen will, wie hält man die gleichzeitig dynamisch, dass sie mitmacht? Das ist praktisch auch ein Grundproblem jeder Totalitarismus-Theorie. Und die Kommunisten haben sich halt dazu entschlossen unter Ulbrich, das, was sie kannten, nämlich aus den innerparteilichen Abläufen auf die gesamte Gesellschaft zu übertragen. Also zum Beispiel dieses ganze Repressions-Überwachungssystem. Das war ja nichts, als sie das installierten in der sowjetischen Besatzungszone und dann in der frühen DDR, was völlig neu, was originär war. Erstens kannte man das aus der Sowjetunion, aber man kannte das eben auch aus innerparteilichen Abläufen, auch aus der KPD. Da gab es Geheimstrukturen, da gab es Geheimbündeleien und so weiter und so fort, Überwachungspraktiken. Und das hat man jetzt versucht, auf die ganze Gesellschaft zu übertragen. Und insofern verlief eigentlich der Prozess bis zum Volksaufstand am 17. Juni 1953 erstmal so, wie die Kommunisten das eben auch aus den anderen Ländern kannten. Der Aufstand veränderte dann aber vieles. Das war ein nachhaltiges Schockerlebnis für die Herrschenden, für die Truppe um Ulbricht.
Die gerade davor noch einen neuen Kurs ausgerufen haben, wie sie auch zeigen, genau.
Genau, der war ihnen oktroyiert worden, der war ihnen von Moskau aufgezwungen worden. Da sind die auch selber überrascht worden. Das hatte etwas mit den Nachfolgekämpfen in Moskau zu tun. Stalin war am 5. März 1953 verstorben. Nun ging es darum, wie geht es weiter und vor allen Dingen, wie geht es eben auch mit der DDR weiter. Und da wurde dann der neue Kurs verkündet, der im Übrigen ja nicht nur für die DDR galt, sondern zum Beispiel auch für Ungarn, weil man gesagt hat, wenn wir so weitermachen, dann bricht der ganze Laden zusammen, die Leute laufen scharenweise weg, wir müssen was verändern. Ja? Und das war dann auch tatsächlich ein Lernergebnis dieses 17. Juni, dass man zum Beispiel die Arbeiter stärkte, dass man eine neue Sozialpolitik entfaltete, entwickelte, dass man aber zugleich auch bestimmte neue Strukturen entwickelte, aufbaute, zum Beispiel auch die 100 wichtigsten Betriebe, die es in der DDR gab, unter direkte Kuratel der Partei stellte. Das ist eine Sache, was viele nicht wissen. Und da könnte man viele andere Sachen machen, aber das Entscheidende ist, das, was sich jetzt in den nächsten Jahren aufbaute, war eben auch, dass die Führung sehr darunter gelitten hatte, dass man also die Vorboten der Krise, die Vorboten des Aufstands, der gescheiterten Revolution weder wahrgenommen noch demzufolge hätte er richtig deuten können. Und das sollte nicht mehr passieren. Und als dann 1960, 61 im Prinzip von den äußeren Parametern eine ganz ähnliche Situation wie 52, 53 sich herauskristallisiert hatte, als also wieder eine doch tiefe Krise war, die Flucht nach Jahren der relativen Entspannung, die Fluchtzahlen wieder nach oben schnellten, da stand man nun nicht mehr so ohnmächtig vor diesen Entwicklungen, sondern wusste, man muss handeln. Und das Ergebnis war die Mauer, die die anderen Ostblockstaaten zunächst gar nicht mittragen wollten, weil sie Angst hatten, dadurch sich vom Westen noch weiter zu isolieren. Aber letztendlich Chruschtschow hat das dann gemeinsam mit Ulbricht durchgesetzt. Und insofern ist dieser Prozess, diese Zeit von 1952, 53 bis 60, 61 meines Erachtens eben auch als eine Einheit zu betrachten, als eine Phase der inneren Staatsgründung, an deren Ende nicht nur die DDR eingemauert war, die Gesellschaft prophylaktisch in Haft genommen wurde, nach 1945 das größte Freiluftgefängnis in Europa entstanden war, sondern nun auch Ulbricht paradoxerweise mit der Mauer und den folgenden Jahren auf dem Höhepunkt seiner Macht war und sich nun auch paradoxerweise sein Ansehen im In- wie Ausland mindestens veränderte, man muss sogar sagen, sich rapide verbesserte.
Zu Gast auf dem Divan der Historiker Ilko Sascha Kowalczuk. Seine zweibändige und monumentale Biografie Walter Ulbrichts ist bei C.H. Beck erschienen. Der jetzt veröffentlichte zweite Band trägt den Titel »Der kommunistische Diktator«. Ilko Sascha Kowalczuk widmet dieses Buch allen Maueropfern und allen, die unter der Mauer litten. Berührende Worte, die zu einem Lebensthema des Historikers führen, die Freiheit. Ilko Sascha Kowalczuk, vielen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch.
Herr Beinker, ich danke Ihnen auch sehr.
Im Divan-Podcast zu finden in der ARD-Audiothek mehr zum Buch von Ilko Sascha Kowalczuk. Und damit ein großer Sprung zurück in der Zeit, in die Welt des frühen 16. Jahrhunderts. Albrecht Dürer ist einer der bedeutendsten Künstler dieser bewegten, dramatischen Epoche, verbunden mit großen Aufbrüchen und ebenso großen Begriffen wie Renaissance und Reformation. Die Historikerin Ulinka Rublak erzählt vom Leben des Künstlers inmitten einer Welt des Wandels. Dürer im Zeitalter der Wunder heißt ihr Buch. Julie Metzdorf.
Ausgangspunkt des Buches ist ein Streit. Albrecht Dürer hatte vom Frankfurter Kaufmann Jakob Heller den Auftrag für ein aufwendiges Altarbild erhalten. Im Lauf der Zeit aber ärgerte sich der Maler immer mehr über die schlechte Bezahlung. Mehrere Briefe gingen hin und her, in denen Dürer den Aufwand der Herstellung, aber auch seine kompositorischen Leistungen erklärte, doch Heller blieb hart. Eigentlich sind diese Briefe in der Kunstgeschichte bekannt, doch sie blieben weitgehend unbeachtet. Vermutlich, weil das Bild, um das es geht, nicht mehr existiert. Die Mitteltafel verbrannte 1724, nur eine schlechte Kopie ist überliefert. Erst die Kunsthistorikerin Ulinka Rublak hat erkannt, was für eine wichtige Geschichte Briefe und Darstellung erzählen.
Mir wurde eben erstmal klar, was da eigentlich ausgehandelt wird. Also, dass es Dürer tatsächlich unheimlich ärgerlich macht, was dieser Kaufmann da mit ihm veranstaltet, dass er eben wirklich nicht bereit ist zu erkennen, dass Dürer hier sein Bestes leisten will in Bezug auf dieses Altarbild. Und was es eben für Dürer bedeutet hat zu malen. Oft kennt man ihn eben vor allem als jemand, der Radierungen gemacht hat von höchster Qualität oder Holzschnitte. Und Dürer, der Altarbilder gerade malt, der ist uns fremder.
Es geht Dürer bei diesem Streit um nichts weniger als die Stellung der Malerei. Deshalb malt er sich, es erscheint wie ein Racheakt, am Ende mitten ins Bild hinein. Genau zwischen Maria im Himmel und den Aposteln am Boden. Damit betont er die zentrale Bedeutung des Künstlers. Malerei kämpfte damals noch um ihre Stellung, viele zählten sie zum Handwerk und noch nicht zu den freien Künsten. Ausgehend vom zerstörten Altarbild entfaltet Ulinka Rublak einen Blick auf eine Epoche im Umbruch. Naturerkenntnisse und globaler Handel veränderten das Leben, der Handel mit Luxusgütern blühte. Wer auch immer es sich leisten konnte, beschäftigte sich mit Mode, exotischen Lebensmitteln und Pflanzen. Die Grenzen zwischen Künstlern und Kaufleuten lösten sich dabei auf. Kaufleute nahmen direkten Einfluss auf die Kunst. Sie entschieden mit, was und wie produziert wurde. Künstler hingegen verhielten sich immer mehr wie Kaufleute, dachten über Effizienz und Selbstvermarktung nach.
Also es ist so bei Dürer, dass er sozial auch wirklich so ein bisschen zwischen den Schichten steckt. Durch seine Mutter ist er im patrizischen Milieu auch mit angesiedelt. Aber der Vater war eben ein Migrant, also ein Einwanderer aus Ungarn und Handwerker, ein Goldschmied. Und es ist auch so, dass er schon wirklich Geld verdienen möchte. Und zwar nicht unbedingt immer, um das auszugeben, sondern tatsächlich sozusagen, um selber sich zu vergewissern. Das ist mein Ansehen.
Das Dürerhaus in Nürnberg mag heute recht groß wirken. Zu Dürers Zeit aber war es eher eine mittelprächtige Immobilie an einer lauten Straße gelegen. Seine so wichtige Reise nach Venedig konnte der Maler selbst gar nicht zahlen. Er musste Schulden dafür aufnehmen. Dürers Mutter und Ehefrau standen auf Märkten und verkauften seine Drucke. Am Ende seines Lebens war Dürer äußerst wohlhabend, doch bis dahin war es ein weiter Weg, mit harten, aber wohlüberlegten Entscheidungen. Nach dem Streit mit Heller hörte Dürer auf, große Altarbilder zu malen, ausgerechnet.
Natürlich hat er eben weiter Bilder auch gemalt, aber das waren vor allem Porträts oder kleinere Marienbilder. Das waren alles Dinge, die er relativ schnell machen konnte, wo auch die Materialien dann nicht so ganz teuer waren wie eben beim großen Altarbild. Und das kam alles aus dieser Frustration, dass sich das nicht rentierte, was er da machte und eben, dass ein Kaufmann wie Heller das auch letztendlich nur ganz begrenzt verstand, um was es ihm eigentlich ging in seiner Kunst.
Ulinka Rublak hat mit Dürer im Zeitalter der Wunder ein Buch über Kunst und Kommerz geschrieben. Eine Geschichte der materiellen Kultur der Renaissance, die mit der spirituellen direkt verbunden ist. Beispiel Ultramarin. Die Farbe wird aus Lapislazuli aus Afghanistan gewonnen. Sie ist teuer, denn der Zugriff ist schwierig. Der Handel erfordert Risikobereitschaft und ein gutes Netzwerk. Der Maler selbst braucht Erfahrung im Umgang mit Ölen, mit denen er das Pigment anmischt. Das ist die materielle Seite. Gleichzeitig schrieb man der Farbe Heilkräfte zu und im Mantel einer Mariendarstellung half sie bei der Verlebendigung des Heilsgeschehens.
Und was so unglaublich ist, ist, dass Dürer tatsächlich an uns gedacht hat. Er schreibt eben in diesen Briefen, ich will, dass die Farben noch in 500 Jahren ganz klar und schön zu sehen sind. Das heißt, er hat wirklich an uns gedacht, 500 Jahre her, jetzt ein bisschen mehr schon. Und das ist für diese Zeit so besonders erstaunlich, weil wir wissen ja, dass das eine Zeit war, in der ganz viele Menschen Angst vor der Apokalypse hatten, also dem Weltuntergang, der biblisch vorhergesagt war. Und auch Dürer hat das ja ganz prominent in Szene gesetzt. Und es gibt kaum Belege außer dieser Stelle, dass Menschen in dieser Renaissancezeit, dass sie überhaupt so weit vorausdenken.
Dürer im Zeitalter der Wunder ist das Ergebnis 15-jähriger Forschungsarbeit. Mit 570 Seiten ist es kein Buch, das man mal eben in der Mittagspause verschlingt. Manches hätte man vielleicht auch etwas straffen können, aber es ging der Autorin gar nicht darum, einen bestsellertauglichen Kunstkrimi zu schreiben, wiewohl die Story das sogar hergeben würde. Das Buch ist eher eine äußerst umfassende Materialsammlung, die einen völlig neuen Blick auf die Renaissance wirft. Das Verhältnis des Menschen zu künstlerischen Objekten erklärt manch geistige Vorstellungen früherer Epochen. Dinge können Welt erklären, und genau das hat Ulinka Rublak getan.
Julie Metzdorf über Ulinka Rublaks Buch Dürer im Zeitalter der Wunder. Kunst und Gesellschaft an der Schwelle zur globalen Welt. In der Übersetzung von Nastasia Dresler bei Klett-Cotta erschienen. Das ist Gosto aus Amsterdam. Prisoner. I've been pacing the city tonight. Like a prisoner of my own mind. Keep thinking of all the red. Bayern 2 und das Büchermagazin Divan. Bei der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 2021 an Tsitsi Dangaremga wandte sich die Frankfurter Stadtverordnete Miriam Mahn in der Paulskirche an das Publikum und warnte in einer kurzen Ansprache vor dem Rassismus in diesem Land. Eine im Protokoll des Festaktes nicht vorgesehene Aktion am Ende einer Buchmesse, auf der intensiv über die Präsenz rechtsextremer Verlage diskutiert wurde. Miriam Mahn, in Kamerun geboren, ist Aktivistin und Theatermacherin. Jetzt hat sie ihren ersten Roman geschrieben, Issa. Marie Schöss ist bei mir im Studio. Grüß dich, Marie. Was ist das für ein Debüt?
Grüß dich, Nils. Ja, mich hat dieses Debüt neugierig gemacht, weil es eine ziemlich mutige Geschichte erzählt. Also eine junge Frau, Issa heißt sie, wie die Autorin ist sie in Kamerun geboren, aufgewachsen dann in Deutschland. Diese Frau erwartet ihr erstes Kind und macht sich auf den Weg nach Kamerun, um sich Ritualen zu unterziehen. Sie selbst will das gar nicht unbedingt, ist doch ganz anders geprägt im Grunde. Aber die Familie sorgt sich um Issas Wohl, um das Wohl ihres Kindes, drängt deshalb zu dieser Reise und irgendetwas in dieser jungen Frau lässt sie zustimmen und dann schließlich auch ins Flugzeug steigen. Und mutig finde ich diesen Ausgangspunkt, weil der natürlich ganz schnell in so eine Kulturclash-Geschichte kippen kann. Also ich habe mir vorgestellt, auf der einen Seite, auf der afrikanischen Seite, dann Rituale, Aberglaube, also alles so leicht irrational. Und dann, wenn wir in Deutschland sind, geht es zu den Arztbesuchen und zur Rationalität. Und mich hat interessiert, wie diese Autorin, die sich ja einsetzt gegen so einen einfachen Blick auf Afrika, gegen Rassismus, du hast das benannt, mit so einer Gefahr umgeht.
Darüber dann auch mehr im Gespräch, aber zuerst doch noch ein bisschen Stoff. Issa steigt ins Flugzeug, nicht ganz überzeugt, und fliegt nach Kamerun. Fängt damit die Geschichte erst an?
Genau, also mit diesem Abflug setzt der Roman ein und der ist dann doch deutlich ambitionierter, als der Ausgangspunkt vermuten lässt. Der erzählt nämlich nicht nur ihre Geschichte, sondern wechselt zwischen den Zeiten und Perspektiven. Also wir lernen neben Issa noch die Geschichte vier weiterer Frauen kennen, die man womöglich auch exemplarisch lesen darf als vier Generationen, Mutter, Großmutter, Urgroßmutter, Ururgroßmutter. Das heißt, zeitlich umfasst der Roman damit auch ein ganzes Jahrhundert. Anfang des 20. Jahrhunderts setzt die Erzählung der ersten Frau ein. Mit Issa landen wir dann in unserer Gegenwart, sodass jetzt erstmal historisch gesprochen zuerst die Kolonialerfahrung eine Rolle spielt, also Deutschland als Kolonialmacht in Kamerun, später dann das französisch-britische Mandat. Und dann später, sozusagen, wenn wir von Issa und ihrer Mutter etwas erfahren, wechselt dieser Fokus ein bisschen und geht in Richtung Migrationserfahrung und der Weg nach Deutschland.
Das klingt aber auch nach keiner einfachen Chronologie im Roman.
Nee, es ist kein einfacher Gang durch die Geschichte, also weder von vorne nach hinten noch von hinten nach vorne, beides wäre ja denkbar, sondern das Buch springt zwischen den Zeiten, zwischen den Perspektiven, wobei es doch klare Schwerpunkte setzt. Also Issa ist und bleibt die wichtigste Identifikationsfigur. Das ist auch die einzige, die ihre Geschichte in der ersten Person erzählt. Sonst übernimmt immer so eine Instanz, die in dritter Person spricht, was ja doch immer so ein bisschen mehr Distanz schafft. Für mich haben diese anderen Geschichten insofern auch die Funktion gehabt, Issas Platz in der Welt zu erklären. Womöglich könnten diese anderen Erzählungen auch, aber das wird nicht explizit, das wäre jetzt nur so eine Möglichkeit von mir, womöglich könnten die Issas eigener Versuch sein, die Geschichten der Vorfahren zu rekonstruieren, die eigene Familiengeschichte insofern auch besser zu verstehen und sie auch als Quelle eigener Kraft zu entdecken. Also wenn ich mir der Anstrengung, aber auch der Leistung meiner Vorgängerin bewusst bin, wenn ich die dann auch nochmal schriftlich festhalte, dann kann ich daraus ja auch selber Kraft schöpfen. Und um diese Frage, wie Issa zu Kraft kommt, auch zu Sicherheit in ihrer Identität zwischen den Kulturen. Um die geht es auch ganz stark in diesem Roman.
Ein Gespräch über Miriam Mahns Romandebüt Issa. Das ist keine ganz unbekannte Art, Familiengeschichte aufzudröseln, Marie, durch die Generationen zu springen, mal in das eine Jahrzehnt, dann in das andere. Ist die Konstruktion denn aus deiner Sicht die richtige für die Geschichte?
Also mich überzeugt, dass Miriam Mahn nicht versucht, immer so einen ganz akkurat passenden Übergang zu schaffen, wenn sie in die andere Zeit springt. Also die Vergangenheit erklärt dann nicht einfach, ist das Problem in der Gegenwart. Das fand ich total erleichternd, muss ich sagen, denn das gibt's ja auch im Moment, diese sehr schlichte Art psychologischer Erzählung, in der die Erzählerin im Hier und Jetzt mit irgendeiner Schwierigkeit konfrontiert ist. Dann erfolgt der Sprung in die Vergangenheit und schwupp ist dann aus der Historie der eigenen oder der Mutter heraus sozusagen das Straucheln im Hier und Jetzt erklärt. So einfach macht es sich dieser Text zum Glück nicht. Eher schon, würde ich sagen, verbinden diese Frauengeschichten einfach implizit geteilte Erfahrungen, bestimmte Motive, Gefühle tauchen also immer wieder auf. Momente von sexualisierter Gewalt wären da zu nennen. Auch die Suche nach Kraft, nach Widerstandskraft in einer patriarchalen Gesellschaft spielt eine große Rolle. Und ich glaube, dass so Identitätsfragen zentral sind, die Unsicherheit der eigenen Position zwischen den Kulturen, das versteht sich bei so einer Familiengeschichte fast schon vor selbst. Und diese Verbundenheit durch ähnliche Erfahrungen, dieses Auf- und Abtauchen bestimmter Motive vor ganz anderen historischen Hintergründen, das lässt sich, finde ich, in dieser Form des Hin- und Herspringens wirklich sehr gut erzählen.
Das heißt aber auch, die Geschichte von der modernen Frau, die aus Deutschland nach Kamerun zurückkehrt, um sich Ritualen zu unterziehen, ist dann doch nicht so zentral, oder?
Die ist nicht so zentral oder zumindest nicht die einzige Geschichte, wobei dieser Strang wirklich der ist, der mir Probleme bereitet hat, muss ich sagen. Also das Buch stellt mit Issa, vielleicht muss man das nochmal ganz klar sagen, eine junge Frau vor, die darunter gelitten hat, dass es in Deutschland und in diesem Umfeld, in dem sie groß geworden ist, eine sehr schlichte Vorstellung von Afrika gab. Runtergebrochen, im Grunde geprägt von zwei Bildquellen, die ja traurigerweise bis heute wirklich dominant sind. Auf der einen Seite exotische Tiere, üppige Landschaft und auf der anderen Seite dann Kindersoldaten, verstümmelte Frauen, also jede Form menschlicher Gewalt. Und dass diese zwei extreme Quelle von wahnsinnig vielen Afrika-Klischees sind, das wurde mittlerweile literarisch ja sehr häufig schon verhandelt, völlig zu Recht auch. Und mit Issa kommt nun eine weitere literarische Figur hinzu, die das analysiert und die genau unter diesen Klischees aber auch gelitten hat. Und ich finde jetzt aber, dass der Roman selbst zumindest nicht ganz klischeefrei bleibt, gerade mit Issa als Erzählerin. Also da wird mal davon gesprochen, dass jeder von uns, gemeint ist dann jeder in Kamerun oder jeder in ganz Afrika, keine Ahnung, also dass jeder von uns sozusagen schon mit der Muttermilch einverleibt bekommt, wie er mit Vorfahren umzugehen hat. Oder dass jeder, der in zweiter oder dritter Generation von afrikanischen Eltern erzogen wurde, weiß, dass man die Wünsche der Eltern nicht nur zu befriedigen, sondern sie sozusagen zu erahnen habe. Es wird dann an anderer Stelle auch davon gesprochen, dass es so typische Sätze einer schwarzen Mutter gäbe. Also um Witz zu erzielen, wird da schon auch dann kein Unterschied gemacht, ich sag mal, zwischen Frauen, die in Kapstadt oder Johannesburg Mutter sind und anderen, die es in ländlichen Regionen in Simbabwe sind. Zwei völlig fiktive Beispiele jetzt natürlich. Und das hat mich aber irritiert, dass es einem diese Art der Komik, die ja aus ganz vielen Kulturclash-Komödien bekannt ist, dass es einem diese Art der Komik wert ist, so zu vereinfachen. Oder ich kann noch einen anderen Moment nennen, der mich enttäuscht hat. Wenn wir das erste Mal in die Vergangenheit springen, dann landen wir im Jahr 1903 und wir begegnen der Frau dann zuallererst auf dem staubigen Boden des Feldes, also Landarbeit bei großer Hitze. Ich glaube, du hast auch sofort dieses Bild vor Augen, weil das ein Bild ist, das eben auch ein denkbar traditionelles ist. Also das kennt man aus ganz vielen Romanen, aus ganz vielen Filmen, die ihrerseits dann aber auch oft kein unbedingt differenziertes Afrika-Bild entworfen haben. Und dass Miriam Mahn so ein Bild an einer so zentralen Stelle wählt, ist aus meiner Sicht dann schon eine verpasste Chance, also neue Bilder, vielschichtigere Bilder zu zeichnen. Insofern hätte ich mir manchmal wirklich gewünscht, dass dieser Roman literarisch, was die Bilder, was die Szenen angeht, dann selbst ein Stück innovativer noch arbeitet.
Marie Schöss über Issa, das Romandebüt von Miriam Mahn, erschienen bei Rowohlt. Marie, ich danke dir.
Ich danke dir, Nils.
Unser heutiger Hörbuchtipp führt uns in den Süden Amerikas, nach Chile. In ihrem Roman »Mein Name ist Estella« erzählt uns die Schriftstellerin Alia Trabuco Serran von den Klassenunterschieden in der Gesellschaft aus der Perspektive eines Dienstmädchens. Jetzt gibt es die Lesung zum Buch mit der Schauspielerin Heike Warmuth. Isabel Auerbach.
Ich sage es besser noch einmal, falls Ihnen gerade eine Fliege ins Ohr gesummt hat oder Sie etwas Wichtigeres oder Schrilleres als meine Stimme abgelenkt hat. Das Mädchen stirbt. Haben Sie das jetzt verstanden? Das Mädchen stirbt und es bleibt tot, egal wo ich auch anfange.
Das 40-jährige Hausmädchen Estella blickt zurück auf die vergangenen 7 Jahre im Haus des wohlhabenden Ehepaars in Santiago. Estellas Monolog beginnt mit dem Ende, dem Tod der Tochter Julia. Protokollartig liefert sie ihre Version der Todesursache der 7-jährigen Julia, die sie von Geburt an distanziert nur »das Mädchen« nennt. Estella ist gefangen, sie sitzt in einer Zelle oder steht vor Gericht, das bleibt unklar, und spricht deshalb direkt ihre Zuhörerschaft an, in einem selbstbewussten, zuweilen trotzigen Ton.
Ich habe es euch schon einmal gesagt. Man muss die Ränder abgehen, ehe man ins Herz vorstößt. Und wisst ihr, was sich im Herzen einer Geschichte wie dieser befindet? vor dreckschwarze Socken, Hemden mit Blutflecken, ein unglückliches Mädchen, eine Frau, die nur so tut, als ob, und ein Mann, der rechnet, der Buch über jede Minute, jeden Peso, jede Eroberung führt.
Die Schauspielerin Heike Warmuth gibt in ihrer Interpretation eindrücklich den intensiven, harten und rebellischen Ton des Dienstmädchens wieder, das nach langer Zeit des Schweigens endlich seine Stimme erhebt. Schicht für Schicht enthüllt Estella die Dramen, die Brutalität und die Abgründe der dreiköpfigen Familie. In ausschweifenden Rückblicken erzählt sie auch ihre eigene Lebensgeschichte, aufgewachsen mit ihrer alleinerziehenden Mutter, die ebenfalls als Dienstmädchen ausgenutzt wurde. Estella leidet unter dem Missverhältnis aus Nähe und Distanz. Sie fühlt sich gefangen, isoliert und bleibt eine Fremde im Haus der Anwältin und des Arztes. Eine innige Verbindung baut sie nur zu einer herumstreunenden Hündin auf. Während sie die Unterwäsche der Familie mit der Hand wäscht, kennt diese lange Zeit nicht einmal den Namen ihrer Hausangestellten. Einsam ist aber nicht nur Estella. Auch Tochter Julia birgt Geheimnisse, zeigt ihre ungelösten Konflikte durch Wutanfälle und durch die tagelange Verweigerung ihres Essens. So ringen die vier mit ihrem Leben und nähern sich doch unausweichlich der Katastrophe, dem Tod des Kindes.
Früher oder später klopft der Tod an jede Tür. Das erste Mal ist eine Warnung, ein Schreck, ein falscher Alarm. Und der Feigenbaum war eine Warnung an diese Familie.
Heike Warmuth wechselt überzeugend zwischen einem rebellischen und selbstbewussten und einem weicheren Tonfall. Bei den Erinnerungen an die verstorbene Mutter etwa oder im Zusammensein mit der Hündin klingt Heike Warmuth weicher und lässt Estella nahbarer werden. Im Laufe des Monologs kommen viele Details ans Licht. Trotzdem gibt es am Ende keine eindeutige Aufklärung des Todes. Alia Trabuco Serrans Roman »Mein Name ist Estella« endet mit dem Aufbruch der Hauptfigur in ein selbstbestimmtes Leben in Freiheit. Sie lässt die Enge der Stadt hinter sich, kehrt zurück in das Haus ihrer verstorbenen Mutter im Süden Chiles. Sie bekommt neue Lebensenergie. Heike Warmuth lässt diesen Enthusiasmus ebenfalls gekonnt hörbar werden.
»Ich muss zurück in den Süden, auch wenn ich ein leeres Haus vorfinden werde. Ich muss den Boden reparieren, das Dach, den Gemüsegarten neu einsehen, die Maki-Beeren ernten und die Äpfel, die Brombeeren und die Johannisbeeren und schlafen, wann immer ich schlafen will und essen, wann immer ich essen will und nachts im Bett das Klopfen des Regens hören, dieser langen, feinen Schauer, die mich bis zum Morgengrauen in den Schlaf lullen.
Mein Name ist Estella von Alia Trabuco Serran, gelesen von Heike Warmuth und bei Argon erschienen, ein Hörbuchtipp von Isabel Auerbach. Und jetzt ist Walli am Start. Ehe sie gleich aufbricht zur nächsten Runde unseres Rätsels, rasch noch die Auflösung aus der vergangenen Sendung. Gesucht war Else Lasker Schüler. Als Gewinner ausgelost wurde Ralf Bothke aus Lünen. Alles Gute, Ihr Wunschbuch ist auf dem Weg zu Ihnen. Und nun neue Fahrt, neues Glück.
Servus, ich bin's, die Walli. Wo darf's denn hingehen?
Augenblick! Ich lösche noch meine Laterne.
Also, entschuldigen Sie schon, aber wie wollen denn Sie in mein Taxi passen?
Bringen Sie mich zurück zu meiner Hütte. Die mit den grünen Fensterläden.
Sie sind ja viel kleiner, als ich gedacht habe.
Oh, habe ich Sie erschreckt?
Na, aber vom Weiben ist mir schon mulmig geworden.
Oh, verzeihen Sie, ich möchte niemandem Angst einjagen.
Na, Schmarrn, das hängt wohl vom Auge des Betrachters ab. Wie in der Quantenphysik.
Inzwischen sind die Leute an meine Erscheinung gewöhnt. Die Kinder winken mir sogar zu.
Die haben bestimmt ihren Spaß.
Der Inseldienst ist ein verantwortungsvoller Posten.
Absolut.
An einer Küste braucht man auch einen Leuchtturm.
Erst recht einen so freundlichen.
Gegen ein sehr großes Land kann ein Schiff genauso leicht stoßen wie gegen ein sehr kleines.
Ja, da sagen's was. Aber jetzt machen's Feierabend, oder?
Oh, möchten Sie einen Feigenkaffee mit Kokosmilch?
Da sage ich nicht nein.
Hui. Und ein Stück Affenbrot.
Ui, ich halt besser an, sonst bauen wir noch einen Unfall.
So, bitteschön.
Dankeschön. Sie sind aber nicht von hier, oder?
Eigentlich komme ich aus dem Norden von Feuerland.
Von Feuerland?
Mhm.
Das liegt aber wahnsinnig weit weg.
Ich suchte nach einem Land, wo die Leute keine Angst vor mir haben.
Mhm.
Durch die ganze Welt bin ich gezogen, aber es war überall das Gleiche.
Hm, weil sie ein bisschen anders sind als die anderen.
Hm. Zuletzt ging ich in die Wüste, damit sich niemand mehr vor mir erschreckt.
Mei, sie Arme.
Oh, ich hatte da eine entzückende kleine Oase. Aber Sie können sich vielleicht vorstellen, wie einsam es war. Ich bin nämlich ein geselliger Mensch.
Ja, das glaube ich. Mhm. Also, dieses Affenbrot ist eine Wucht. Ach, Dankeschön.
Gerne.
Und was ist dann passiert?
Mitten im Ende der Welt. Eines Tages bekam ich Besuch von zwei Reisenden. Die waren ausgesprochen nett und mutig.
Glück muss man haben.
Wir sind Freunde geworden. Und später haben sie mir meine Stelle verschafft.
Ende gut, alles gut. Ui, seit wann gibt's denn hier wieder Eisenbahn?
Das wird der König sein. Der will bestimmt seine neue Schienenstrecke überprüfen.
Schnell, machen sich ganz klein sonst.
Ach was, der Junge kennt mich doch. Hallo, ich freue mich ungemein.
Und wer saß heute im Taxi von Walli? Schreiben Sie uns die Lösung und den Titel Ihres Wunschbuchs in dieser Sendung an die Adresse Bayerischer Rundfunk, Divan 81011 München oder per E-Mail an divan@bayern2.de. Wir drücken die Daumen. Und ich füge dieser Ausgabe des Büchermagazins ein kleines persönliches Nachwort an. Im Programm von Bayern 2 wird sich ab April vieles ändern. Auch den Divan gibt es dann nicht mehr in seiner bisherigen Form. Künftig gehört eine Stunde am Montagnachmittag der Literatur. Ich selbst werde weiter über Bücher berichten, nicht aber mehr moderieren. So will ich nach 15 Jahren in meiner letzten eigenen Sendung mindestens dreimal Dank sagen. Einmal dem Team in Redaktion und Technik dieser Sendung. Ich darf hier mit so großartigen Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten. Zum anderen möchte ich den Autorinnen und Autoren und ebenso den Übersetzerinnen und Übersetzern danken, mit denen ich an dieser Stelle über ihre Bücher sprechen konnte. Und mit Ihnen, den Kolleginnen und Kollegen in den Verlagen und überhaupt in der Welt der Bücher. So viele besondere Begegnungen. Und ich möchte Ihnen danken, die Sie uns hörend begleiten, mit Neugier, Verbundenheit und auch Kritik und die Sie uns überhaupt möglich machen. Es war für mich stets eine große Ehre, Ihnen, liebes Publikum, an dieser Stelle ein wenig erzählen zu dürfen. Ein Gedicht von Adam Sagajewski, dem großen polnischen Lyriker, soll am Ende dieser Sendung stehen. Zuvor verabschiedet sich hier im Namen des Teams Nils Beindker. Eine gute Zeit.
Wagen. Wagen voller Heu verließen die Stadt in größter Stille. Vorsichtige Blicke hinter den Gardinen. Der Morgen leer wie ein Wartesaal. Rascheln von Papier im Archiv. Männer berechnen die Verluste. Aber diese Welt, die Koffer gepackt, singe für sie, Pirol, tanze für sie, junge Fuchs, halte sie an. Thank you.